So, dann eröffne ich die 48. Sitzung. Das erste Thema, was wir heute auf der Agenda haben, sind aktuelle Entwicklungen bei EFRIS 4, EFRIS 9. Frau Schmerzer.
Genau, es geht jetzt quasi um die, insbesondere um die bevorstehende Sitzung beim IASB vom April, die nächste Woche stattfinden wird. Was im März besprochen wurde oder beschlossen wurde, hatten Sie ja im Zuge der Vorbereitung von ASAF schon mal kurz besprochen, was ja eh nur die allgemeinen, wir wollen alle Punkte weiterverfolgen, Themen betraf. Jetzt die Dinge, die im April und im Mai besprochen werden, sind in den Textziffern 9 und 10 in der Covernote aufgelistet. Die sind jetzt ein bisschen anders im April doch schon abgearbeitet worden, als der Plan mal bestand. Die Covernote ist halt vorher entstanden. Das heißt, die Punkte jetzt vom Deferral Approach, Punkt A, B und C von der Textziffer 9, sind jetzt schon dabei besprochen worden. Und den ganzen Top zu Overlay ist jetzt auch schon im April auf der Agenda. Das heißt, ein paar Punkte vom Deferral bleiben noch übrig und dann noch diese weiteren unter Other Issues aufgeführten Punkte werden dann am Mai besprochen und damit soll dann auch eigentlich grob alles abgearbeitet worden sein, sodass es immer noch der Plan ist, im September das Ganze fertigzustellen bzw. zu veröffentlichen. Ich würde zuerst vielleicht den Punkt zum Deferral nochmal aufgreifen, was jetzt die Vorschläge vom Staff sind, die dann nächste Woche besprochen werden. Das heißt, man hat, wie schon angekündigt war, dieses Predominance-Kriterium jetzt angepasst. Das heißt, man nennt es jetzt, dass man halt Aktivitäten haben soll, die predominantly related to insurance sind. Und das heißt, es umfasst halt einmal Aktivitäten im Anwendungsbereich von EFAS 4, wenn diese halt signifikant sind im Vergleich zu den Gesamtbuchwerterverpflichtungen des Unternehmens. Und zusätzlich, wir hatten es vorhin auch schon mal angesprochen, werden auch berücksichtigt die Investmentverträge, die halt nach EAS 39 zum Verveyor P&L bewertet werden. Das heißt, das hat man hier ein bisschen angepasst. Ferner wurde auch dieses Predominance Ratio an sich nochmal ein bisschen neuer definiert oder angepasst. Das heißt, man hat halt im Zähler die Summe der Buchwerte der Verpflichtungen, die den Versicherungsbezug haben, das heißt die EFAS 4 Verpflichtungen plus halt die Investmentverträge und hat ferner aber noch andere Verpflichtungen, so nennen sie es, also Other Connected Activities, die halt auch mit diesen Aktivitäten verknüpft sind, mit reingenommen. Dazu sollen dann noch Beispiele folgen, was darunter dann fällt. Und im Nenner ist dann halt der Gesamtbuchwert der Verpflichtungen des Unternehmens inklusive halt aller, die ohnehin im Zähler vorhanden sind. Dann hat man noch die Prozentzahl quasi angesprochen oder wird sie ansprechen. Das heißt, predominantly related to insurance ist es dann, wenn dieses Ratio über 90% ist. Das ist dann grundsätzlich, fällt man dann halt in den Anwendungsbereich. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, ist jetzt im aktuellen Vorschlag, dass man zwischen 80% und 90% landet, aber dann halt vom Unternehmen der Nachweis zu erbringen ist, dass halt keine signifikanten Aktivitäten dabei sind, die nicht mit dem Versicherungsgeschäft zusammenhängen. Also, dass man da nochmal ein bisschen drunter fällt und dann aber das auch belegen muss quasi, dass man immer noch quasi ein Pure Insurer ist. Der Zeitpunkt der Beurteilung, hat der Herr Barkow vorhin schon angesprochen, soll halt dieses Predominance Ratio dann ermittelt werden, wenn, also zwischen dem 1. April 2015 und 31. März 2016, das heißt jetzt halt vorverlagert, es sei denn halt, wir haben Marktschwankungen in der Berichtsperiode, dann nimmt man halt einen Durchschnitt der letzten 3 Jahre und kann auf Basis dessen dieses Predominance Ratio bestimmen. Bei den Angaben wurden zum einen die Dinge bestätigt, die im Exposure Draft auch schon angebracht wurden. Das heißt halt einmal, dass man dieses Deferral überhaupt nutzt und dann auch die Schlussfolgerung, wie man quasi für dieses Deferral berechtigt ist quasi. Ferner sind dann jetzt, das hängt so ein bisschen mit diesen neuen Definitionen von diesem Ratio zusammen, dass man halt auch die Verpflichtungen im Anhang angibt, die nicht aus den Verträgen im Anwendungsbereich von EFRIS 4 resultieren, die aber trotzdem in dem Zähler drin sind, also die andere Other Connected Liabilities und die Investmentverträge halt auch noch mit darüber Angaben macht. Und ferner wird jetzt auch nochmal vorgeschlagen, dass man Informationen, die genutzt werden, wenn man halt zwischen diesen 80% und 90% ist, wenn man dieses Ratio dazwischen hat, dass man da die Aktivitäten, die predominantly related to insurance sind, auch nochmal angibt. Das sind jetzt erstmal die Punkte zu der Anpassung dieses Kriteriums. Gibt es da irgendwelche Anmerkungen Ihrerseits?
Ich habe eine generelle Frage. Das Amendment wird ja sein zu dem alten IFRS 4 oder mein Verständnis war, der neue IFRS 4 wird ja gerade geschrieben. Geht das dann in den neuen IFRS 4 rein oder geht das in den alten IFRS 4 rein oder geht es sogar in beide rein, weil wir werden ja haben ein Blue Book und ein Red Book. Wie ist denn da der Plan beim IASB?
Aber zum alten Vierer.
Aber wenn der neue dieses Jahr noch fertig werden sollte, da gibt es ja schon irgendwie einen Draft zu und der dann und wird dann veröffentlicht dieses Jahr noch, dann wäre der ja in einem roten Buch als einziger, der drinstehen würde. Und da müssen ja die Regeln für das für Overlay und die Furl dann auch drinstehen, oder? Die müssen ja mit rein, oder? Die müssen ja in beide IFRS 4 Versionen rein.
Also ich weiß es nicht genau, kann ich nicht sagen.
Ja, wieso müssen die in beide rein, da hänge ich jetzt gerade? Weil das ja eine Regel ist, die für beide gelten, oder? Das geht ja nicht nur, ich kann ja den neuen IFRS 4, den drucke ich im roten Buch ab. Und da muss doch auch schon die Regel drin sein für die den Deferral und den Overlay für...
Ja, aber der Deferral und Overlay, die gelten ja nur, solange ich nicht den neuen IFRS 4 anwende. Also irgendwo...
Das korrekt, aber soll der im roten Buch da nicht drin stehen?
Der steht halt im aktuellen Standard drinnen.
Blaues Buch.
Ich diskutiere nicht über Bücher, sondern über IFRS 4.
Ja doch, wir reden auch immer über Bücher.
Nee, das ist jemand, der beschäftigt sich in London damit, welchen Standard er welches Buch drucken muss. Das interessiert mich jetzt erstmal nicht.
Aber es ist ja wie...
Also es wird in alten IFRS 4 eingebettet, denn es geht um eine Parallelregelung, die so lange gilt, solange der alte IFRS 4 eben noch in Kraft tritt oder angewendet wird. Und wenn der neue IFRS 4 in Anwendung tritt, dann interessiert mich ein Overlay und ein Deferral nicht mehr, denn dann darf ich diese nicht mehr anwenden. Das ist für mich die Logik. Deswegen wird er in den alten IFRS 4 eingebettet. Habe ich bisher verstanden.
Nee, das war meine Frage, ob es in beide reinkommt. Ich hätte gedacht, es geht im...
Also es kann ja von der Logik nicht in den neuen, denn mit Verabschiedung des neuen sind die beiden Ansätze ja beendet. Und was die Bücher angeht, also in der Tat, das ist aber so, das rote Buch ist halt, das liegt auf dem Tisch, aber da stehen Regelungen drin, die heute noch nicht anzuwenden sind und es sind genau Regelungen, die heute anzuwenden sind, da nicht enthalten. Also das wäre schlüssig, dass es dann im roten Buch auch nicht steht, weil da ja nur künftig, schon verabschiedeter, künftig anzuwendende Standard steht.
Gibt es sonst noch Anmerkungen zu dem Punkt? Also wir hatten ja gesagt, dass wir es in der Arbeitsgruppe auf jeden Fall nochmal abfragen werden, ob diese Anpassungen so weit passen oder in dieser Woche halt abfragen werden. Ob es da noch irgendwelche Bedenken aus der Industrie gibt.
Also ich denke, wir sollten das mal abwarten, auch im Fachausschuss, was es aus der Abfrage aus der Arbeitsgruppe herauskommt. Insgesamt, glaube ich, ist das IASB schon auf viele Forderungen, auch die das DSC vorgebracht haben und Anmerkungen eingegangen und hat den Predominance-Test entsprechend überarbeitet. Den gleichzeitigen Anheben der Schwelle auf 80 versus 90%. Diese zwei Schwellen habe ich jetzt interpretiert als ein, auch als eine Art moderate Konsenslösung, wo man keine Bright Line vorschreibt, aber doch eine klare Linie vorschreibt, aber die dann kombiniert mit diesem Safe Harbor, also was über 90% ist Safe Harbor. Hier muss ich nicht weiter schauen, ob ich irgendwie vielleicht böse Banking-Aktivitäten habe. Wenn ich aber nur 80% oder mehr habe, dann muss ich nochmal sehen, ob ich signifikante Non-Insurance-Activities habe. Ich finde das persönlich als eine ganz gute Lösung. Ob die Grenzen jetzt mit 80, 90 richtig gesetzt sind, denke, das ist eher eine Sache, die man dann mal mit einem Abgleich der aktuellen Zahlen gegenchecken muss. Dann der Scope so erreicht wird und was die Unternehmen sind, die dann rausfallen, ob das da oder reinfallen, ob das da sinnvoll ist aus dem Gesamtkontext heraus. Aber ich halte jetzt den Grundansatz, der gewählt wurde, für sinnvoll und glaube ich auch den vielen Forderungen entsprechend, dass man es jetzt nicht bei einem ganz rein qualitativen Assessment gelassen hat. Da kann ich auch die Argumente vom IASB nachvollziehen. Es gibt auch die andere Sicht natürlich und gute Argumente für ein rein qualitatives Assessment. Aber insgesamt halte ich dann die Schlussfolgerung, die gezogen werden und die Entscheidungsfindung schon für adäquat. Wie gesagt, würde ich mal abwarten, was bei unserer Befragung der Arbeitsgruppe rauskommt zu dem Punkt.
Es ist vielleicht noch zwei Rückmeldungen von der ASAF-Sitzung. Sue Lloyd hat deutlich gemacht, dass man beim IASB erhebliches Pushback von den Regulatoren gehabt habe. Und dass man damit dann wahrscheinlich auch begründen könne, warum man eben hier tatsächlich eine harte Grenze setzt und sagt, ich verlasse mich nicht einfach auf ein qualitatives Assessment, sondern ich möchte eben wirklich versuchen, die Gruppe so klein zu halten wie irgend möglich, aber dann eben auch so scharf abzutrennen wie irgend möglich. Die andere Rückmeldung von Daryl Scott bezüglich dieses Kriteriums zwischen 80% und 90%. Er sagte, wenn ich nur 80% Versicherungsschulden habe, aber in den restlichen 20% im Wesentlichen ein passiver Pensionfonds drin ist, sagt er, dann ist das unkritisch, weil meine Geschäftstätigkeit dann trotzdem im Wesentlichen halt Versicherungsaktivität ist. Wenn dagegen in diesen 20% irgendwas anderes drin ist, Verkauf von Autos oder Vertrieb von Bankdienstleistungen, dann sieht die Chose halt schon anders aus. Und dann sagte der Board, nee, dann wollen wir dich eben da auch nicht mit drin haben. Dann sind wir der Meinung, dass du eben dann kein Pure Insurer mehr bist.
Und dazu muss ich sagen, wenn das eine signifikante andere Tätigkeit ist. Also wenn ich jetzt 80% Insurance habe und habe, weiß ich, 5% Car Manufacturing und habe 5% Bank und habe 5% was anderes, das ist unschädlich, glaube ich. Und das, wie es zurzeit diskutiert wird. Wenn ich noch eine andere signifikante Tätigkeit habe, und damit will man natürlich insbesondere das Bank, also eine signifikante Bankaktivität haben, die will man eigentlich da rausgeben.
Also insofern war die Rückmeldung bei ASAF vorsichtig optimistisch, dass das wohl tatsächlich so passen würde. Der Fall, den man halt nicht mit abgreift, sind die Konglomerate, das war klar. Da ist aber ja die Vorentscheidung bereits auch im März schon gefallen, dass man sagt, man geht eben nicht unter die Konzernschwelle runter. Mein französischer Kollege hat sich hier bei ASAF nochmal sehr ins Zeug geschmissen, hat gesagt, also das sei ja alles nicht in Ordnung, das würde nicht kein Level Playing Field unter den Versicherungsgesellschaften erzeugen. Und eigentlich bräuchte man hier nur ganz, ganz wenig Standard-Setting betreiben, um die auch noch mit reinzukriegen. Das sah der Rest der Mannschaft aber offensichtlich anders. Und man gesagt hat, das würde bestenfalls wenig Standard-Setting-Aktivitäten erfolgen, wenn tatsächlich ich einen kaskadierenden Wasserfall habe, wo ich weiß, dass ich irgendwann auf eine Bank treffe und nichts mehr unter der Bank kommt, was eben nicht Bankgeschäft wäre. Das funktioniert aber schon im umgekehrten Fall nicht, wenn ich praktisch eine Versicherungsgesellschaft habe und unter der ist dann irgendwann Bank oder andersartiges Geschäft und irgendwo zu einem späteren Zeitpunkt meinethalb nochmal wieder Versicherungsgeschäft, dann würde diese Kaskadierung halt nicht funktionieren. Der Board hat relativ klar gesagt, sie wollten die Ausnahme eng und klein halten und ich denke, das, was Martin vorhin gesagt hat, dass wenn ich einen Bankkonzern habe mit einer Versicherung drin, dass die Peer Group dann eben eher das Bankgeschäft ist oder der Bankkonzern und eben nicht unbedingt die darin eingebettete Versicherung. Dass eine eingebettete Versicherung sowieso Standalone oder Teilkonzernabschlüsse machen könne, die eben dann, sage ich mal, als Reporting Entity die Befreiung rechtfertigen würde, das ist ja unbestritten, aber es geht hier schlicht und einfach um die oberste Konzernebene.
Man muss dazu noch sagen, die User-Feedback war natürlich eindeutig, dass man es überhaupt nicht will. Also User-Feedback war eigentlich, weiß ich, am besten überhaupt kein Deferral. Und man sagt, Vergleichbarkeit ist eigentlich höchstes Gebot. Und wenn ich, weiß ich, eine habe ich auf 9, andere habe ich nicht auf 9. Das ist eben, weiß ich, dann die Vergleichbarkeit ist nicht gegeben. Dann aber, wenn man gefragt hat, die User, weiß ich, wenn doch jetzt, weiß ich, ein Deferral-Approach gegeben wird, dann, weiß ich, auf Reporting-Ebene oder, weiß ich, noch unterhalb Reporting. Da war natürlich die Antwort eindeutig, auf keinen Fall dann noch unterhalb der Reporting-Ebene. Weil dann kriegen wir, weiß ich, noch größere Vergleichbarkeitsprobleme. Da kriegen wir sogar, weiß ich, jemand, der Konglomerate hat, eben, weiß ich, 9er Zahlen und, weiß ich, 39 Zahlen in einem Abschluss und das natürlich confused dann umso mehr. Also das hat natürlich auch nochmal so in der Board-Entscheidung zu beigetragen. Nicht nur, weiß ich, dann nach wie viel Preparer qualifizieren dazu und ist das wirklich eine Versicherungs-Peer-Gruppe, aber auch, was die User eigentlich gesagt haben. Also sagt man, ich will nicht, weiß ich, dann ein Overlay-Approach haben, ein IFRS 9 Abschluss, weiß ich, dann pur und dann, weiß ich, jemand, der deferred auf Reporting-Entity-Level und der andere deferred nach unterhalb, dann habe ich, weiß ich, 4, 5 verschiedene Abschlüsse, die ich dann mehr vergleichen kann, eigentlich für dieselbe Industrie und das macht dann überhaupt keinen Sinn mehr.
Zweiter Punkt, der dann beim Deferral noch diskutiert wird nächste Woche, sind die Angaben in Textziffer 37a, klein c und klein d, die wir auch damals im Commentator aufgegriffen hatten, die so die IFRS 9, den IFRS 9-Vergleich betreffen, das heißt die Fair Value und Fair Value Änderungen und die Infos über das Kreditrisiko. Da gab es jetzt auch oder gibt es auch Vorschläge, die anzupassen. Das heißt, einmal sagt man halt, dass man nicht mehr nur die finanziellen Vermögenswerte angibt, die den SPPI-Test nicht schaffen, sondern eben auch die Gruppe angibt oder Angaben darüber machen muss, für die finanziellen Vermögenswerte, die den SPPI-Test schaffen. Also, dass man beide Gruppen quasi dafür Angaben fordert. Ferner wird gesagt, dass man da halt einen ausreichenden Detaillierungsgrad wählen soll, damit der Adressat eben das Ganze nachvollziehen kann, wie Art und Eigenschaften der Vermögenswerte da eben zustande kommen. Bei der anderen Angabe, die das Kreditrisiko betrifft, wird vorgeschlagen, dass man für finanzielle Vermögenswerte im Anwendungsbereich der Angabe, die kein geringes Kreditrisiko zum Ende der Berichtsperiode haben, den Fair Value und den Bruttobuchwert der IS-39-Bewertung angibt. Letzte Angabe, die noch weiterhin gefordert wird, ist halt, dass das Unternehmen alle auf alle IFRS-9-Informationen zu verweisen hat, die halt nicht im Konzernabschluss angegeben sind, die aber halt über die jeweiligen Einzelabschlüsse der Tochterunternehmen verfügbar sind, dass man darauf halt verweist, dass es für den User relativ einfach klar wird, wo er noch andere IFRS-9-Informationen herbekommen kann. Das sind jetzt so die Anpassungen, die auch so ein bisschen das vielleicht widerspiegeln, was auch ein bisschen angesprochen wurde in den einzelnen Stellungnahmen, inklusive auch der vom DSC. Gibt es dazu Rückmeldungen, Anmerkungen?
Also im Ergebnis bin ich jetzt überrascht über diesen letzten Punkt gewesen, den kannte ich vorher in den Diskussionen eigentlich noch nicht, dass man Verweise geben soll auf Einzelabschlüsse oder Abschlüsse von Tochterunternehmen, die dann IFRS 9 schon anwenden. Das ist sicherlich kein unüberwindbares Hindernis, aber halte ich für ungewöhnlich eigentlich in der eine ungewöhnliche Anhangsangabe. Schließen sich dann wahrscheinlich eine ganze Menge Folgefragen an. Sind das Abschlüsse, die veröffentlicht sind? Wo sind die verfügbar? Muss ich das auch alles mit angeben? Muss ich die dann verfügbar machen, wenn sie nicht verfügbar sind beispielsweise? Sind die zeitgleich verfügbar? Wahrscheinlich nein. Wenn ich meinen Konzernabschluss veröffentliche, sind viele der darunterliegenden Einzelabschlüsse noch nicht veröffentlicht, werden wesentlich später erst veröffentlicht. Also der Verweis könnte dann in der operativen Umsetzung schwierig sein. Den Benefit, weiß ich nicht, ob ich den für riesig groß halte, wenn es wirklich eine, sag ich mal, noch bedeutender, aber signifikant darf es ja ohnehin nicht sein, Banktochter gibt drunter. Dann kenne ich die, dann kann ich da auch nachsehen. Aber wenn ich jetzt jeden einzelnen Abschluss, wo wirklich IFRS 9, es gibt dann schon eine ganze Menge auch Schwellenländer, wo der Einzelabschluss auch nach IFRS gemacht wird, wo vielleicht dann IFRS 9 dann doch zur Anwendung kommt. Also kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das so einen großen Mehrwert bietet. Das hat mich jetzt überrascht. Ansonsten SPPI-Test heißt natürlich in der Konsequenz, es ist ein voller SPPI-Test, muss gemacht werden. Also der Teil von IFRS 9 ist zu implementieren. Ich glaube, da haben schon viele drauf gehofft, dieses Thema vielleicht doch nochmal nicht umsetzen zu müssen, weil es eben dann uns in die Situation bringt, dass man dann doch eben eine Halbanwendung von IFRS 9 hat. Auch wenn nur für andere Angaben und auch wenn es nur der SPPI-Test ist, wenn das die Nuss ist, die man schlucken muss, werden die sicherlich fast alle schlucken. Und die Angabe zu Impairment sollte möglich sein mit den vorhandenen Werten. Ich denke mal, das ist weniger problematisch in der Umsetzung. Das ist jetzt aber nur ersten Gedanken von mir persönlich, sondern nicht basierend auf dem Sounding oder so. Ich denke, vielleicht kriegen wir auch aus der Arbeitsgruppe da noch ein Feedback, wenn im Laufe der Woche sich die Leute die Vorschläge ansehen.
Wobei wir die natürlich nicht explizit abgefragt haben, sondern abgefragt haben wir halt wirklich nur das Predominance-Kriterium. Also ich denke, zu der ersten Frage, was man machen soll, wenn IFRS 9 Informationen irgendwo verfügbar sind. Die Idee, glaube ich, schätze ich hier als eine relativ schlanke Möglichkeit ein, dass wenn Informationen halt schon irgendwo zugänglich sind oder verfügbar sind, dass man dann nochmal darauf verweist, Ich glaube nicht, dass es darum geht, jeden einzelnen IFRS-Abschluss, der irgendwo im Konzern erstellt wird, jetzt noch irgendwo separat zugänglich zu machen. Ich denke auch, dass die allgemeinen Wesentlichkeitsüberlegungen weiterhin greifen würden. Das heißt, wenn ich da also irgendeine kleine Butze in Hintertupfingsland habe, die aber für den Gesamtkonzern von untergeordneter Bedeutung ist, dann würde ich das auch nicht durch die entsprechende Angabe gedeckt sehen, sondern würde ich an der Stelle sagen, komm, das Unwesentliche berichte ich nicht drüber. Sondern es geht wirklich nur darum, dass man sagt, wenn sowieso schon IFRS-Zahlen irgendwo verfügbar sind, weil es meinethalb ein regulatorisches Erfordernis gibt, diese Zahlen in irgendeinem Rechtskreis offenzulegen und es ist ein bedeutender Teilabschnitt, dann soll man darauf hinweisen. Also anders würde diese Angabe meines Erachtens auch keinen Sinn ergeben.
Zum Deferral wären das dann erstmal alle Punkte, die jetzt im April anstehen. Die offenen Punkte, die jetzt Expiry Date oder First-Time-Adopter oder sowas betreffen, werden dann, sind dann im Mai quasi noch zu diskutieren, aber ansonsten sind es halt alle Punkte, was den Deferral betrifft. Der Overlay-Approach steht jetzt auch nächste Woche beim ISB auf der Agenda. Da gibt's
es gibt vielleicht noch einen Punkt, der das Deferral indirekt betrifft, nämlich die Frage der erneuten Betrachtung, des Reassessment. Was eben
steht auch im Mai auf der Agenda.
Eben, was da noch mit drin ist. Ich hatte explizit dazu eine Frage bei ASAF gestellt. Dadurch, dass der IASB den Beurteilungszeitpunkt jetzt vorgezogen hat, vom 01.01.18 auf den nächsten Abschlussstichtag nach dem 1. April, habe ich die Frage gestellt, ob man damit nicht implizit eigentlich auch schon eine Aussage getroffen hat über das Reassessment. Denn wenn ich sage, ich stelle jetzt im nächsten Abschlusszeitpunkt fest, ja, ich qualifiziere mich, aber es passiert irgendetwas noch, was da auf der Strecke liegt, dann wäre es irgendwo ein bisschen widersinnig, wenn ich sage, ich werde durch das Reassessment jetzt irgendwann wieder aus der Bahn getragen. Da schien es mir, dass Soloid einen leicht anderen Touch da reinbringt als der Stab selbst. Der Stab meinte, ja, das ist dann halt so, dann hast halt Pech gehabt. Sue war da etwas vorsichtiger und sagte, ja, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ich denke, was am Ende des Tages übrig blieb, und das, was vielleicht auch für den Fachausschuss nicht ganz unwichtig ist, ist, dass es eigentlich zwei voneinander getrennte Entscheidungen gibt. Die erste Frage ist, soll es überhaupt ein Reassessment geben und wird das weiterhin für sinnvoll erachtet? Und die zweite Frage ist, wenn es ein Reassessment gibt, wie lang soll dann die Übergangszeit sein? Im derzeitigen Entwurf heißt es ja, du musst ein Reassessment durchführen und wenn das Reassessment eben für dich negativ ausfällt, bist du zu Beginn der nächsten Periode dran. So, das hat der IASB, glaube ich, mitgenommen, dass das einfach unrealistisch ist. Jetzt gibt es die Überlegung, ob man das gegebenenfalls dann auf die übernächste Periode ausdehnt, sodass ich praktisch ein Lead-in von knapp 2 Jahren habe. Das wäre eine Möglichkeit. Aber darüber wird dann eben auch im Mai entschieden. Aber es sind zwei Entscheidungen, die hier praktisch mit dieser ersten Assessment-Entscheidung im Zusammenhang stehen.
Also damit diese Assessment-Entscheidung, ich glaube, ist nämlich jetzt schon auf den letzten Abschluss anzuwenden, weil das der Zeitraum, ich habe gerade nochmal reingeschaut, 1. April 2015 bis 31. März 2016, das heißt, wir schauen uns dann den 2015er Abschluss ab, das halte ich auch für sinnvoll, weil man dann eben jetzt schon aktuell den richtigen Abschluss sich anschauen kann und die Regeln spiegeln und wenn der Standard rauskommt, dann auch sofort final durchführen. Aber der entfaltet ja nur, diese Idee entfaltet ja nur wirklich Wirkung, wenn dann das Reassessment wirklich eins ist, das auf extreme Ereignisse sich beschränkt. Und dann würde ich es auch begrüßen, da noch eine Lead-Time einzubauen. Ich denke, das wird wirklich nur in absoluten Extremstfall zubeißen, dann das Reassessment. Ansonsten führt es natürlich hier ins Leere. Und das ist natürlich ein bisschen die Beurteilung jetzt dieses Assessment Dates ohne das Reassessment ist ein bisschen zerstückelt in der Entscheidungsfindung. Das macht es ein bisschen schwierig. Grundsätzlich halte ich das für gut, aber es wäre schön zu wissen, was kommt noch on top.
Dann noch ein paar Worte.
Entschuldigung. Sie hatten das vorhin nur so am Rande angeflanscht, die Frage mit IFRS 1, erstmalige Anwendung. Bei der ASAF-Sitzung hat der OIC nochmal betont, dass diese Ausnahme oder dieses Verbot der Nutzung des Deferrals für Erstanwender aufzuheben wichtig sei für Italien. Dann entspann sich eine kleine Diskussion darum, warum ist das eigentlich so wichtig. Alberto führte dann aus, dass die Versicherungsaufsicht in Italien umgehängt worden sei, jetzt unter der Bank of Italy liegt und die Bank of Italy grundsätzlich dafür ist, IFRS-Abschlüsse auch im Einzelabschluss zu fordern. Und das entsprechende Gesetzgebungsverfahren läuft. Wenn das greifen würde, dann würden alle Versicherer in ihren Standalone-Accounts ebenfalls IFRS anwenden müssen. Und sagte, dafür bräuchten wir das eigentlich. Dann haben mehrere Boardmitglieder in die Diskussion eingegriffen und haben gesagt, wäre euch denn geholfen, wenn wir eine Ausnahme vorsehen würden, also praktisch eine Rückausnahme von dem Verbot für Unternehmen, die einen Einzelabschluss erstellen müssen und Teil einer Gruppe sind, die eben von diesem Deferral Gebrauch machen würde. Und da sagte Alberto, ja, das würde ihm helfen, das würde das italienische Problem lösen. Und das schien dann so ein bisschen die Konsenslage zu sein. Man würde also nicht mehr praktisch ein rigoroses Verbot aussprechen für alle erstmaligen Anwender, sondern man würde das konditionieren und sagen, wenn du ein Erstanwender bist, der Teil einer Gruppe ist, die bereits nach IFRS bilanziert, dann würde das im Grunde genommen greifen. Denn das Entscheidende ist, dass man gesagt hat, diese Einheit wird wahrscheinlich ja sowieso schon irgendwas an Reporting Packages an die Mutter liefern müssen. Das wird sie heute schon machen. Die einzige Besonderheit ist die, dass sie jetzt halt erstmalig einen IFRS-Abschluss erstellen muss. Und damit wäre es dann eigentlich sinnvoll, dass die im Grunde genommen keine anderen Zweck zu erfüllen hat, als das, was oben im Konzern passiert. Und meinte, wenn man praktisch das so aufweichen würde, dafür so eine Rückausnahme schaffen würde, dass man dann das Problem der erstmaligen Anwender lösen würde.
Ja, das hört sich, ich habe es noch nicht davon gehört von dem Vorschlag, aber auf den ersten Blick hört sich der sinnvoll an. Ich möchte nochmal betonen, dass, ja, das Thema kommt jetzt konkret aus Italien, das kann natürlich aber irgendwo anders auch noch aufpoppen, wenn es schlecht läuft. Und es betrifft dann letztendlich natürlich alle großen Gruppen, die mit Töchtern in Italien arbeiten. Also auch deutsche Versicherungsgruppen. Und wenn dann die Einheiten, die man in Italien hat, materiell sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die jetzt IFRS 9 Erstanwendung in 2018 machen müssen, auf der Gruppenebene man aber sagt, man hat für das Implementierungsprojekt eigentlich mehr Zeit, hat man dann wirklich mehr Zeit oder muss man dann nicht, wenn man sagt, und das ist zumindest jetzt in unserem Haus beispielsweise der Schlachtplan, wir schaffen zentrale Datenversorgung und Lösungen für IFRS 9, für das Expected Loss Modell, stellen wir alles zentral bereit für die ganze Gruppe, dann müsste man natürlich diese Maschine schon bauen und anwerfen, wenn hier eine signifikante Zahl von Tochtereinheiten schon IFRS 9 anwenden müssten, vorzeitig. Und die läuft dann sozusagen größtenteils im Leerlauf 3 Jahre. Ist alles möglich, aber es würde natürlich irgendwo die etwas konterkarieren, zumindest das Kostenargument dann, das wir angeführt haben, für die Verschiebung auch. Und deswegen wäre schon sehr schön, wenn es dazu eine Lösung käme. Auch für die deutschen Anwender, nicht nur für die Italiener.
Dann versuche ich es nochmal mit dem Oberle. Genau, also der Stab schlägt vor, die meisten Dinge, die jetzt im Exposure drin standen, zu bestätigen. Also das heißt nach wie vor, dass wir halt die Verwehr P&L nach IFRS 9 bewerteten halt umbuchen können. Und auch bei der Neu- und DD-Designation und den Anhangangaben gab es jetzt keine Änderungsvorschläge. Der Stab empfiehlt jedoch, dass man klarstellen sollte oder will klarstellen, dass Surplus Financial Assets, also das Überschussvermögen, was halt aufgrund regulatorischer oder interner oder anderer Zwecke gehalten wird, auch als zu Versicherungsverträgen im Sinne des IFRS 4 gehörend klassifiziert werden können, also dass die auch in den Anwendungsbereich halt quasi fallen. Zweitens soll klargestellt werden, dass erläutert werden soll, wenn eine Legal Entity bestimmte Versicherungsverträge als nach IFRS 9 gehören klassifiziert, die aber von einer anderen Legal Entity innerhalb derselben Gruppe ausgegeben werden, dass es dafür halt Erläuterungen geben sollte. Wesentlicher weiterer Punkt, der im Overlay jetzt angepasst werden soll, betrifft den Ausweis, was wir halt auch schon ja diskutiert hatten im Fachausschuss. Das heißt, dass man halt jetzt ganz klar sagt, dass man halt in der G&V die IFRS 9 Anwendung sehen möchte, was jetzt auch so von unserer Stellungnahme auch favorisiert wurde und das Ganze halt in einem einzelnen Umbuchungsbetrag in der Gewinn- und Verlustrechnung klar wird und OCI dann das Ganze separat von den anderen Komponenten des OCI auch klar abgrenzbar gemacht wird. Die weiteren Auswirkungen dieser Umbuchung auf andere Posten sollen halt im Anhang angegeben werden. Also da wird jetzt von diesem vorherigen Wahlrecht quasi ein bisschen abgewichen, sondern das Ganze straightline quasi vorgeschrieben oder so ist zumindest der Vorschlag. Die anderen Punkte, die noch beim Overlay jetzt offen waren oder die jetzt nicht weiter klassifiziert wurden, sind halt erstmalige Anwendung, Beendigung etc. Da wurde es jetzt, aber gab es keine weiteren Vorschläge, das irgendwie anzupassen, sondern die bestehenden ED-Richtlinien sind eigentlich so zur Bestätigung erstmal vorgeschlagen. Und beim Overlay ist meines Erachtens auch nicht wirklich was offen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch diskutiert wird oder was noch offen steht auf der Agenda, ist halt, ob man auch ein Expiry Date vielleicht sogar für den Overlay machen sollte. Das ist auch was auf der Mai-Agenda steht, dass man halt das Expiry Date für beide erstmal diskutiert, was dann in den Papern steht. Ja, wird man dann sehen. Gibt es zum Overlay, speziell zur Presentation oder so, noch irgendwelche Anmerkungen, Rückfragen Ihrerseits?
Ich hätte eher eine Frage an Martin. Habt ihr im Rahmen der Kommentierung Rückmeldung bekommen, dass Unternehmen den Overlay anwenden werden, außerhalb der belgischen Unternehmen, die wir ja schon gemeldet hatten?
Nee, also nur ganz, ich glaube, was ich kann, nur eine Handvoll oder sowas, die Leute, die überhaupt Interesse gezeigt haben, ob sie dann anwenden, weiß man auch noch nicht, aber nur ganz, ganz, ganz gering. Aber für die natürlich, die, was ich es anwenden wollen, ist es eben, weiß ich, dann auch die bessere Alternative. Deshalb, glaube ich, sagt man auch, man lässt beides danach zu, ja.
Von meiner Seite wäre es das dann, wenn keine Rückfragen weiter sind oder Anmerkungen.
Besten Dank. Dann haben wir, glaube ich, nur einen Vortrag auf neue Rechnung.